Gut. Ich zähle also bis drei. Eins, zwei. Es geschah im Bruchteil einer Sekunde. In der winzigen Pause, bevor Dumbledore drei sagte, blickte Harry zu ihm auf. Sie standen sehr nah beieinander. Und Dumbledores klarer blauer Blick wanderte vom Portschlüssel zu Harrys Gesicht. Augenblicklich brannte Harrys Narbe wie weiße Glut, als ob die alte Wunde wieder aufgebrochen wäre, und unverlangt, ungewollt, doch fürchterlich stark stieg in Harry ein Hass auf, so unerbittlich, dass er in diesem Moment nichts lieber wollte, als zuschlagen, zubeißen, seine Fangzähne in den Mann vor ihm versenken. »Drei!« Harry spürte einen mächtigen Ruck hinter seinem Nabel. Der Boden schwand ihm unter den Füßen, seine Hand klebte am Kessel. Er stieß gegen die anderen, während sie alle vom Kessel gezogen in einem Wirbel von Farben und Wind umrauscht dahinrasten, bis seine Füße so hart auf der Erde aufschlugen, dass seine Knie nachgaben. Der Kessel fiel krachend zu Boden, und eine Stimme ganz in der Nähe sagte:
»Da sind sie ja, die Blutsverrätergören! Stimmt es, dass ihr Vater im Sterben liegt? Raus hier!«
brüllte eine zweite Stimme. Harry rappelte sich auf und sah sich um. Sie waren in der düsteren Kellerküche am Grimmelplatz Nummer 12 gelandet. Licht spendeten nur das Feuer und eine tropfende Kerze, welche die Überreste eines einsamen Nachtessens beleuchteten. Creature verschwand durch die Tür zur Halle, während er mit einem feindseligen Blick zurück auf sie seinen Lendenschurz hochzog. Sirius kam mit besorgter Miene auf sie zugeeilt. Er war unrasiert und hatte sich noch nicht für die Nacht umgezogen. Außerdem umgab ihn ein schwacher Geruch nach schalem Schnaps, der an Mandanges erinnerte. »Was ist los?« fragte er und streckte die Hand aus, um Ginny aufzuhelfen. »Phineas Nigellus meinte, Arthur sei schwer verletzt.« »Frag Harry«, sagte Fred. »Ja, ich will es auch hören«, sagte George. Die Zwillinge und Ginny starrten ihn an. Draußen auf der Treppe hatten Creatures Schritte innegehalten. »Es war«, begann Harry. Das hier war noch schlimmer, als es McGonagall und Dumbledore zu sagen. »Ich hatte sowas wie eine Vision.« Und er erzählte ihnen alles, was er gesehen hatte, doch änderte er die Geschichte ab, so dass es sich anhörte, als hätte er als unbeteiligter Zuschauer beobachtet, wie die Schlange angriff und es nicht aus den Augen des Reptils selbst miterlebt. Ron, immer noch sehr weiß, warf ihm einen flüchtigen Blick zu, sagte aber nichts. Als Harry geendet hatte, starrten ihn Fred, George und Ginny noch einen Moment lang an. Harry wusste nicht, ob er es sich einbildete oder nicht. Aber er hatte den Eindruck, dass etwas Anklagendes in ihren Blicken lag. Nun, wenn sie ihm einen Vorwurf machten, nur weil er den Angriff gesehen hatte, dann war er froh, dass er ihnen nicht gesagt hatte, dass er während des Geschehens im Innern der Schlange gewesen war. »Ist Mom hier?« fragte Fred und wandte sich an Sirius. »Sie weiß wahrscheinlich noch gar nicht, was passiert ist«, sagte Sirius. »Das Wichtigste war, euch fortzuschaffen, bevor Umbridge sich einmischen konnte. Ich vermute, Dumbledore teilt es Molly jetzt mit.« »Wir müssen ins St. Mungo«, drängte Ginny. Sie drehte sich zu ihren Brüdern um. Natürlich waren sie immer noch in ihren Schlafanzügen. »Sirius, kannst du uns Mäntel oder sonst was leihen?« »Wartet mal. Ihr könnt jetzt nicht einfach zum St. Mungo abhauen«, sagte Sirius. »Natürlich können wir, wenn wir wollen«, widersprach Fred mit störrischer Miene. »Er ist unser Dad. Und wie wollt ihr erklären, woher ihr erfahren habt, dass Arthur angegriffen wurde, noch bevor das Hospital seine Frau unterrichtet hat?« »Weshalb sollte das wichtig sein?«, fragte George hitzig. »Es ist wichtig, weil wir keine Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken wollen, dass Harry Visionen von etwas hat, das hunderte von Meilen entfernt geschieht«, sagte Sirius zornig. »Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was das Ministerium von einer solchen Information halten würde?«